normal und jetzt, oder?
Also ich muss schon sagen, dass ich normalerweise Confi-Castle mache und meinen Schwerpunkt auf 13-Jährige gelegt habe. Dementsprechend bin ich ziemlich gut mit Snapchat, Instagram und den ganzen coolen Apps, die man so auf dem Handy hat. Ich versuche mich aber so auszudrücken, dass mich andere auch verstehen.
Also jetzt mal so an die, die jetzt schon so ein paar Mal da waren. Gelingt es ihr? Mal einen Applaus.
Ich war 8 Jahre alt und hatte eine Maus. Und zwar eine weiße Maus. Und wir haben sie den Vater genannt. Ich weiß auch nicht warum, das kam irgendwie so zustande, den Vater. Genau, der Vater, der war in einem Käfig draußen gestanden auf unserem Balkon. Wir waren im zweiten Stock in einer wunderschönen Wohnung über der Sparkasse. Neben uns war ein Biergarten. An einem wundervollen Tag musste ich mal wieder die Maus misten. Das ist die wundervolle Aufgabe, die man halt machen muss, wenn man ein Haustier hat, weil man so lange die Mama genervt hat. Mama, ich will auch ein Haustier. Oh Mann, aber dann musst du auch selber misten. Ja klar, ich miste die Maus jeden Tag. Und aus jedem Tag wird dann einmal in der Woche und aus einmal in der Woche wird dann einmal im Monat. Auf jeden Fall, es war wieder soweit, ich musste den Vorder misten. Das bedeutet, neues Streu in den Stall hineintun und diese Köttel raustun. Als ich so auf den Balkon kam, habe ich in den Käfig reingeschaut und war ganz erstaunt. Hatte ich tatsächlich vergessen, den Käfig zuzumachen? Ich habe dann das Haus hochgehoben, weil meine kleine Maus natürlich auch ein kleines Häuschen hatte. Und stellte fest, dass in diesem Käfig der Vorder nicht mehr drin war. Ich begann zu suchen, damals als kleines Kind natürlich total aufgeregt. Mama, Mama, der Vorder ist weg, der Vorder ist weg. Meine Mama so ganz ruhig, der ist sicher irgendwo, weit kann er ja nicht sein, groß ist der Balkon ja nicht. Ich habe den Balkon ziemlich schnell abgesucht, weil er war wirklich nicht sonderlich groß, aber bei einem Balkon, wie das nun mal so ist, da gibt es ja diese Gitter, aber da unten ist ein ganz ungefähr so ein großer Spalt, wo eine kleine wunderschöne weiße Maus auch gut durchpassen würde. Zweiter Stock. Ich schaute nach unten und konnte gerade noch erkennen, wie der Vorder, meine kleine weiße Maus, es tatsächlich geschafft hatte, vom zweiten Stock auf den ersten Stock runterzuspringen, auf den Balkon noch zu leben. Dann kam diese Maus auf die Idee, noch einen Stockwerk weiter runter zu fliegen und hat das auch noch überlebt. Und das ist keine Witzgeschichte, sondern das ist wirklich passiert. Dann rennt diese Maus rüber über die Straße in den Biergarten rein, wo gerade eine Hochzeit war. Plötzlich hörte ich es schreien ganz laut und ich wusste, oh je. Ich bin die Treppe runtergerannt, wie eine Wilde, meine Schwester natürlich hinten nach. Wir rübergestürmt in den Biergarten. Die Braut stand schon auf dem Tisch, wie so klischee-mäßig natürlich, genau. Die standen auf dem Tisch, haben alle furchtbar geschrien. Zwei Kinder kamen uns dann entgegen und sagten, ah, wir haben eine Maus gefangen, wir haben eine Maus gefangen, wir haben eine Maus gefangen. So, ja, das ist dann unsere Maus. Wie, was? Ja, das ist der Vorder, der Vorder. Tatsächlich haben wir sie wiedergefunden. Unsere wundervolle Maus. Ich glaube, sie ist 2 Wochen später gestorben, leider. Aber jeder hat schon mal was verloren. Der eine oder andere vielleicht auch was Wertvolles, was Lebendiges, wer weiß, ja. Jeder kennt es, auf der Suche zu sein. Heute ist das Thema, Gott sucht mich, Gott sucht dich. Suchen ist ja etwas Aktives. Als ich 8 Jahre alt war, war ich ziemlich aktiv und bin hin und her gelaufen und habe Ausschau gehalten. Nun ist das Thema von heute Abend, Gott sucht dich, Gott sucht mich. Und ich musste überlegen, wo sucht denn Gott und warum kriege ich das nicht mit, wenn Gott nach mir sucht? Und vor allem, wie sucht Gott? Ja, ich habe in die Bibel reingeschaut und ich musste gar nicht so weit blättern, weil in Genesis, im 1. Mose, Kapitel 3, macht sich Gott das erste Mal auf die Suche. Ja, genau, das ist richtig. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Wo bist du? Die erste Suche dieser Welt begann ganz, ganz früh. Gott hat die Welt gemacht, hat sie schön hergerichtet und hat Menschen gemacht. Erst Adam, dann Eva hat sie in den Garten hineingesetzt und hat ihnen eine Wahl gegeben. Bitte esst von dem Baum in der Mitte nicht. Sie haben es getan, sie haben sich dagegen entschieden und dann haben sie sich aus Scham und aus Schuld versteckt. Sie haben sich versteckt. Und Gott hat nicht gesagt, naja gut, dann sind sie halt weggelaufen, machen wir halt neue. Nein, er hat gefragt, Adam, wo bist du? Wo bist du? Und hat sich auf die Suche gemacht. Und Adam und Eva haben sich versteckt aus Schuld und aus Scham, weil sie gewusst haben, sie haben da Mist gebaut. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, wenn ich, mein größter Traum wäre gewesen, Mutter Teresa mal kennenzulernen. Aber ich glaube, wenn ich ihr begegnet wäre, dann hätte ich mich auch irgendwie schuldig gefühlt, weil sie ist ja so wundervoll, sie hat so viel Gutes getan, sie ist einfach so unglaublich gut. Und ich, naja, bin schon manchmal ganz nett, aber so gut, so ähnlich kann man sich das, glaube ich, vorstellen zwischen Gott und den Menschen. Gott ist perfekt. Gott ist einfach rein. Und wir haben doch die ein oder andere dunkle Seite. Die ein oder andere Sache, die wir immer wieder falsch machen. Deswegen verstecken wir uns. Und dann ist die große Frage, weswegen sucht uns Gott? Wir sind nicht super toll und genial und können alles perfekt, nein. Warum sucht uns Gott? Warum? Weil er uns liebt. Weil er dich liebt. Deswegen sucht er dich. Wow, jetzt bin ich plötzlich laut. Er sucht dich, weil er dich liebt. Er hat am Anfang Adam und Eva gesucht. Und dann hat er immer wieder den Kontakt zu einzelnen Leuten aus dem Alten Testament gesucht. Das kann man lesen in ganz spannenden Geschichten. Aber es mussten immer wieder Opfer gebracht werden. Damit zwischen Gott, der perfekt ist, und den Menschen, die eben nicht perfekt sind, dass da eine Verbindung entstehen konnte. Damals haben sie Opfer gebracht, ganz viele Tiere und so. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns nahe sein will. Und deswegen hat er sich was ausgedacht. Er hat sich auf die Suche gemacht. Und zwar, indem er, der Schöpfer der ganzen Welt, Schöpfung geworden ist. Er, Gott, hat seinen eingeborenen Sohn auf diese Welt geschickt, um uns zu suchen, um uns nahe zu kommen. Wir feiern das immer im Dezember, an Weihnachten. Hier hängen auch so ein paar Weihnachtskugeln. Da erinnern wir uns seit 2000 Jahren daran, dass Jesus in einer kleinen Krippe auf diese Welt gekommen ist. Jesus, der Sohn Gottes. Aber ist es wirklich so? Ist Jesus wirklich zu uns gekommen? Wir haben ein kleines Video von einem ziemlich schlauen Mann, den ich ganz toll finde. Das ist der Professor Eckstein. Ich durfte einmal seine Vorlesung in Tübingen besuchen. ist ein echt genialer Typ und wir haben ein kleines Interview mit ihm aufgezeichnet.
Also als Historiker kann ich sagen, dass wir von Jesus enorm viel wissen und eine enorm gute Quellenlage haben, weil wir Handschriften, Zeugnisse haben, die bis ins erste Jahrhundert, dann im zweiten ganz verbreitet belegt sind. Und wir haben von ihm verschiedene Darstellungen aus verschiedenen Perspektiven, vier Evangelien, sodass wir sagen können, von allen historischen Figuren der damaligen Zeit ist er wohl die bestbezeugte Figur. Die Frage ist, kann die Auferstehung Jesu historisch sein? Und diese Frage nach dem Historischen hat eine doppelte Bedeutung. Historisch im Sinne von wirklich geschehen, das ist die Überzeugung der damaligen Christen und der heutigen noch. Historisch aber im Sinne von, ich kann es beweisen, auch wenn ich nicht glaube, unter Absehung des Glaubens, da muss ich sagen, es ist historisch schwer zu beweisen, man kann es nur im Glauben bezeugen. Ich selber gehe davon aus, dass das Grab am dritten Tag leer war und dieser auferstandene Jesus den Menschen erschienen ist. Das halte ich auch historisch für plausibel. Es ist die plausibelste Voraussetzung, die Auffindung des leeren Grabes, um alles andere zu erklären. Und alle anderen Erklärungen sind für mich als Historiker auch schwierig. Wäre er noch im Grab, warum haben die Gegner ihn da nicht vorgezeigt? Hätten die Jünger das alles nur erfunden, warum haben die Gegner es nicht widerlegt? Also als Historiker sage ich, für mich ist es wahrscheinlich, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und als Christ sage ich, es ist gewiss für mich. Also der Punkt ist, wir haben im Neuen Testament das Zeugnis, dass Jesus nicht ein Mensch wie du und ich war, sondern dass er eine ganz besondere Person war und dass er von seinem Wesen her, von seiner Herkunft her, von Gott kommt und zu Gott gehört. Und dieses zu Gott gehören wird an verschiedenen Punkten des Lebens Jesu und des Glaubensbekenntnisses deutlich. Bei der Auferstehung, denn andere Menschen können nicht auferstehen, wird es deutlich, er ist Sohn Gottes und wird bestätigt von seinem Vater für seinen Weg. Bei der Geburt entsprechend, er ist nicht ein Mensch wie du und ich, sondern er kam von Gott und er wird von Geburt an auch als Sohn Gottes erwiesen. Also Glaube ist natürlich, dass ich auch etwas glaube, einen Glaubensinhalt habe, wie im Glaubensbekenntnis bekannt. Aber vom Wesen her ist Glauben vor allen Dingen ein Vertrauen, ein sich verlassen auf. Nicht auf Fakten, nicht auf etwas, was man bewiesen hat, sondern Vertrauen auf eine Person. Und insofern wird der Glaube formuliert, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus. Es wird ja bezeugt, wie wir jetzt miteinander reden, ich kann es lesen, ich begegne einem Christen oder ich komme in eine christliche Gemeinschaft, die glauben, das weckt in mir die Neugierde. Und es ist das schlichte Gebet als Gedanke oder ausgesprochen, dass ich sage, Herr, wenn es dich wirklich gibt, wenn es dich als Auferstandenen gibt, wenn du lebst, dann begegne mir, dann lass mich nicht mehr los, dann tritt in mein Leben, lass mich locker, verfolge mich und stell dich mir in den Weg.
Sucht Jesus nach Menschen, die verloren gegangen sind, die nicht da sind, wo sie hingehören. Und ich finde ein ganz schönes Bild, das Jesus auch selber erzählt, steht in Lukas 15. geht es wieder um Tiere. Ich mag Tiere, nicht nur Mäuse. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das verloren gegangen war. In diesem kleinen, kurzen Bibeltext geht es um das, was Jesus macht. Er sucht. Ich habe mir das versucht mal vorzustellen. Ich habe auch mit Hirten und so schon mal geredet. Ah, danke, das ist ein Bild, super. Genau, 100 Schafe. Ich habe mir dann so überlegt, wenn so ein Hirte 100 Schafe hat, so wie die hier stehen, ja, dann würde ich schon merken, wenn da in der Mitte oder so eins fehlt. Aber wenn das dann so aussieht wie in dem nächsten Bild, dass die Schafe, die sind ja lebendig, die laufen durcheinander, wenn die so auf dem Haufen drauf sind, würde ich persönlich nicht sehen, dass eines von 100 da fehlt. Da würde ich sagen, ja, so über den Daumen gepeilt 100. Aber Jesus, der in diesem Bild der Hirte ist, der weiß ganz genau, nein, ich kenne meine Schafe beim Namen, ich weiß, da fehlt eins. Vielleicht das Kleine, das so einen schwarzen Fleck hier hinterm Ohr hat. Oder das eine, das immer so ein bisschen humpelt. Da fehlt das eine Schaf. Jesus kennt seine Schafe und er weiß und er merkt, dass da eins fehlt. Das ist das eine Bemerkenswerte. Das andere, was ich bemerkenswert finde, er sucht nicht das 101. sondern er sucht das 100. Er weiß, es sind 100 Schafe. Er sucht nicht ein zusätzliches, sondern er sucht eines, das zu seiner Herde gehört. Ich meine damit, er sucht nicht etwas, was nicht verloren gegangen ist, sondern er sucht etwas, was mal zu ihm gehört hat. Im Ursprung gehören wir Menschen zu Gott. Wir merken das manchmal, dass mit dem Job und mit dem Geld und mit der Schule und mit den Freunden, mit einer Ehe, unser Herz irgendwie nicht ausgefüllt ist. Wir merken irgendwie, da fehlt was. Da fehlt was. Ich gehöre doch eigentlich, vielleicht gehöre ich zu dieser Herde. Gehöre ich zu dieser Herde, bin ich verloren gegangen, wo bin ich? Und Jesus geht los, dieser Hirte geht los, sucht dieses Schaf und trägt es zurück zur Herde. In manchen Bildern sieht man auch, wie er es auf die Schultern nimmt. Er geht jedem Schaf nach, da wo es ist. Und ja, toll, Jesus, Gott macht sich auf die Suche, aber wenn wir ja die Verlorenen sind oder wenn wir die Schafe sind in diesem Bild, was können wir denn tun, wenn wir verloren sind? Dazu habe ich 3 Punkte. 1, was man immer tun kann als Schaf, ist Mäh zu machen. Mäh, Mäh. Manchmal Mäh, Mäh. Das ist unterschiedlich. Aber man kann auf jeden Fall mähen. Wenn man irgendwo in der Steppe ist oder vielleicht ist man in einem Dorf gefangen in dem Bild, dann hört einen vielleicht der Hirte, wenn man mäht. Was ich damit sagen will, mal unabhängig von diesem Bild vom Schaf, ist, das, was wir alle tun können, ist immer Gott anzusprechen. Und wie Joachim Eckstein gesagt hat, mit ihm reden, in Gedanken oder in Worten, beten, Kontakt zu ihm aufnehmen und sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann finde mich, dann finde mich. Ich will von dir gefunden werden. Das ist das eine, was man tun kann. Das andere, weiß nicht, ob ihr schon mal ein Kind auf dem Jahrmarkt verloren habt. Aber das läuft meistens so ab, wenn man so mit einer größeren Familie, vielleicht so 4 Kinder oder so, und dann ist da der Jahrmarkt einmal im Jahr in der Stadt. Und die Kinder sind schon ganz aufgeregt, haben schon ihr ganzes Taschengeld gesammelt, damit sie auch ganz viel Zuckerwatte und gebrannte Mandeln kaufen können, weil Geschäfte wollen sie nicht fahren, sie wollen nur Süßigkeiten kaufen. Und dann gehen die Eltern so mit den Kindern los und plötzlich schauen sie sich um und sie merken, ein Kind fehlt. Und dieses eine Kind, das steht voller Faszination vor der Zuckerwattemaschine, weil die Zuckerwattemaschine einfach das Interessanteste auf der ganzen Welt ist. Weil da wird Zucker so gesponnen und dann kann man es so drehen und dann dreht er und dann wird es eine große Wolke. Und das Kind schaut und schaut und schaut und merkt gar nicht, dass es verloren ist, weil es ja hier jetzt gerade eine super Zuckerwatte serviert bekommt. Und da drüben ist noch Popcorn, oh, und da blinken die Lichter und ach, ist das alles schön. Und die Eltern suchen und suchen. Wieder zurück zu uns. Vielleicht geht es dir so, dass du dich mit der Zuckerwatte ablenkst, dass du ganz viel Zeug in deinem Leben hast und dass es dir gar nicht auffällt, dass es da einen Gott gibt, der dich sucht. Wir haben, besonders wir leben in einer ganz schnellen Welt und alle, die ein Smartphone haben und Internetzugang und jetzt gibt es ja auch überall Hotspots, man ist immer online, man kann immer sich ablenken. Man kann immer auf Netflix irgendeine Serie schauen oder man gibt immer irgendetwas zu tun. Man versucht sich, selbst während den Zugfahrten oder wenn man unterwegs ist von einem zum nächsten oder selbst manchmal auf der Toilette, nimmt man das Smartphone raus und kann sich ablenken. Man kann sich ablenken von einem Gott, der auf der Suche ist, nach dir. Das Dritte: sei im Jetzt und Hier, um ihm zu begegnen. Wir sind heute Abend hier in Wertheim. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid mit euren Gedanken. Ich weiß nicht, ob der Chor denkt, oh ja, jetzt muss ich gleich noch das Lied singen, oh, da kann ich die Stimme nicht, oh ja, da singe ich lieber leise. Oder ob ihr denkt, ach ja, und morgen, was koche ich da? Hm, heute gab es Bratkartoffeln, vielleicht gibt es morgen Risotto mit Safran, ich weiß noch nicht, ah, da muss ich noch einkaufen gehen. Oder vielleicht denkt ihr, ah, auf dem Weg hierher, boah, da war der eine, der hat mich voll geschnitten, also das finde ich unmöglich, boah, wenn ich wieder im Auto sitze, dann werde ich aber ordentlich ums Gas treten, dem werde ich es alle zeigen. Oder vielleicht hast du dich gestritten mit deinen Eltern oder vielleicht denkst du noch an deine Geliebte, die jetzt zu Hause sitzt und nur auf dich wartet und denkst dir, wann hört endlich diese Frau davon nicht auf zu reden, ich bin nach Hause zu meiner wunderschönen Frau. Ich weiß nicht, was du gerade denkst, ob du in der Zukunft bist oder in der Vergangenheit. Ich möchte dich einladen, im Hier und Jetzt zu sein. Weil Gott kannst du nur im Hier und Jetzt begegnen. In diesem Moment ist er hier. In diesem Moment ist der allmächtige Gott hier. Jesus Christus ist hier mit seinem Heiligen Geist. Du kannst ihm heute begegnen. Du kannst gefunden werden heute. Du hast einen Zettel bekommen am Eingang, den darfst du jetzt mal öffnen. Wenn jemand keinen, Zettel, wir haben noch. Jahren, als er gerufen hat, Adam, wo bist du? Als er dann seinen Sohn vor 2000 Jahren auf die Welt geschickt hat, ihn für deine Schuld am Kreuz hat sterben lassen, damit der Weg frei ist zu Gott. Diese Suche ist pro Christ. Ich bin ihm begegnet, ich bin Gott begegnet. Ich habe ihn finden dürfen. Und ich durfte erfahren, dass er mich liebt, dass er einen guten Plan für mein Leben hat, dass er ein weiser Entscheidungsträger in meinem Leben ist. Es ist gut, dass er mir beiseite steht. Und ich weiß, dass wenn ich auf dieser Welt nicht mehr bin, dass ich mit ihm in Ewigkeit leben werde. Und das kannst du auch. Und vielleicht ist der ein oder andere heute unter uns, der das gerne heute festmachen will. Und das ist eine super Gelegenheit. Ihr habt jetzt diesen Zettel und hier vorne am Kreuz ist ein kleiner Korb. Und ihr könnt auf diesen Zettel ein Gefunden draufkleben. Als äußeres Zeichen dafür, dass ihr gefunden worden seid, heute an diesem Abend, von Gott, von Jesus. Ich würde es so machen, dass der Chor nach vorne kommt und sein nächstes Lied spielt. Und während dieser Zeit könnt ihr gerne euch hier vorne, warte, ich hole ihn mal, damit ihr das mal seht. Ein goldener Aufkleber. Ihr habt ja alle diesen Zettel bekommen, den ihr jetzt in der Hand haltet. Und diesen goldenen Aufkleber könnt ihr da draufkleben. Zeichen dafür, ja Gott, ich will von dir gefunden werden. Ich bin gefunden. Das ist eure Möglichkeit. Genau, der Chor kann schon mal nach vorne kommen. Vielen Dank nochmal.
Ich weiß nicht genau, welche.
Wenn der Chor steht, würde ich dann nochmal ein Gebet sprechen. Und dann wollen wir das Gebet zusammen beten. Für alle, die das persönlich angesprochen hat, aber auch einfach gemeinsam das lesen, was wir glauben, dass wir an Jesus Christus glauben, was er für uns getan hat. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, wem es möglich ist. Jesus.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich.